Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als Fett Consulting befinden uns ja auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es eben nur gemeinsam geht und dass es auch nur über den Austausch geht. Und wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
Moin Maike, mir geht's sehr gut. Ja, wir haben ja eine besondere Situation heute, denn wir haben unseren Gast mal da.
Live und in Farbe vor
live
Ort.
Live und in Farbe. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir halt mit RB Leipzig gesprochen, als Stimmt. wir da auf einer Veranstaltung waren. Wo wir das mal hatten. Ansonsten machen wir das immer remote. Und insofern bin ich ein bisschen aufgeregt und gespannt. Freue mich aber total, weil es irgendwie auch mal cool ist, sich halt mal ins Gesicht gucken zu können in 3D und nicht 2D. Ja, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin auch, also ich kann das aber so ein bisschen beschreiben. Wir stehen hier wirklich an unserem Schreibtisch im Büro, den wir nach oben gefahren haben. Das Mikro schwebt in der Mitte von uns. Wir werden jetzt vor allem uns bemühen, dass die Tonqualität natürlich gut ist. Let's dive in. Wen haben wir da?
Ja, wir haben Matteo zu Gast. Matteo, du kommst vom Film, das ist deine berufliche Heimat, das ist das bewegte Bild. Und da hast du schon seit geraumer Zeit auch den Blick für das Thema Nachhaltigkeit und machst halt eben neben deiner kreativen Arbeit, hast du halt eben auch ein Engagement im Bundesverband der Green Consultants und unterstützt damit ja ordentlich halt die Transformation der gesamten Filmbranche hin zu mehr Nachhaltigkeit. Warum das überhaupt notwendig ist, worüber wir da überhaupt reden und so weiter, da bin ich sehr gespannt. Und vor allem bin ich auch gespannt, was man halt insgesamt halt irgendwie auch davon lernen kann, denn unsere Idee ist ja immer wieder einen neuen Blickwinkel reinzubringen, um dann halt dann irgendwie auch, sage ich mal, über die Grenzen hinweg dort von zu partizipieren. Also, Matteo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin gerade quasi vom Filmfest Hamburg gekommen. Also das passt jetzt irgendwie ganz gut so vom Timing und vom Thema, wo wir gerade sind. Und eigentlich auf diesen Filmfesten, die es auch so deutschlandweit gibt, aber es gibt ja auch in München und in Köln, fängt es auch bald an, ist das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel auch immer etwas, was dann diskutiert wird. Und war gestern auf einer Fachkonferenz, da ging es aber auch um AI und alle Themen, die auch natürlich die Filmbranche interessieren und auch bewegen. Und freue mich total, jetzt bei euch zu sein und in diesem schönen Setting hier. Und bin auch ein bisschen aufgeregt, aber freue mich drauf.
Ja, schön, dass wir das so verbinden konnten. Wir starten mal mit der Frage, die wir jedem Gast stellen, nämlich wie bist du auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also würdest du sagen, Born Green beschäftigt mich mein Leben lang oder es gab irgendwie mal einen Vorfall oder ein Ereignis, das dich da eben dazu hingetrieben hat, jetzt auf diesen Weg in dieser Branche zu gehen?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ich glaube, wie es bei vielen so ist, die auch sehr in dem Thema vielleicht verankert sind, ist es ja, dass es gar nicht erstmal so aus der nachhaltigen Motivation vielleicht kommt, sondern eher vielleicht schon als Kind oder in der Jugend. Ich war immer sehr viel in der Natur, viel in den Bergen und diese Naturverbundenheit, die hat ja lustigerweise, also wenn Leute jetzt in den Urlaub fahren, es zieht einen immer so ein bisschen in die Natur, wenn man jetzt Stress abbauen will oder so, aber wie wir handeln und wie wir leben, gerade jetzt so in unserer modernen Gesellschaft, hat ja damit eigentlich wenig zu tun, ne? Also wie viel wir an Ressourcen nehmen, passt eigentlich nicht dazu und das fand ich diesen Konflikt, der wurde mir natürlich erst klarer, als ich dann älter wurde und fand es natürlich auch schade, wenn man jetzt in den Bergen ist und irgendwie man sieht, dass Gletscher schmilzen oder dort vielleicht Müll liegt oder was auch immer. Aber eigentlich kam dann erst der berufliche Schwenk, kam dann erst später, um dieses Thema eben mit meiner Leidenschaft so diesem Bewegtbild, diesen kreativen Arbeiten zu verbinden. Da habe ich eigentlich immer so ein bisschen so einen Weg gesucht, ey, man muss doch auch mit Film bewegen können oder auch Leute zum Umdenken vielleicht bewegen können. Und das ist eben super möglich. Ja, das ist aber ein relativ frisches Thema, also so Nachhaltigkeit in der Filmbranche ist jetzt auch noch nicht seit eh und je, quasi seit dem Schwarz-Weiß-Film irgendwie schon da, aber kommt mehr und mehr.
Wenn ich da mal so drüber nachdenke und jetzt mal so an Joko denke oder halt auch an Lars Jessen, die ja halt dann wieder auf sehr lobenswerten Blick halt dann irgendwie auf dieses Thema Nachhaltigkeit gemacht haben, gibt es ja sozusagen sicherlich eine inhaltliche Perspektive auf dieses Thema Nachhaltigkeit, aber es gibt ja eben auch, die Filme müssen ja auch in irgendeiner Form produziert werden und das hat ja auch viel mit auf allen möglichen Ebenen sicherlich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Wie würdest du denn beschreiben, wie ist denn da der Blick? Also wie ist denn der Status quo?
Also ich glaube, man muss dafür ein bisschen Film verstehen, weil, also gerade jetzt mal, gehen wir mal von großen Filmen aus, da kommen natürlich unglaublich viele Menschen zusammen, die, also wirklich über 100 meinetwegen, kann auch 50 sein, aber es sind sehr viele Leute aus ganz vielen verschiedenen Gewerken, die extra dafür anreisen, Und dann natürlich gibt es nochmal den Blick auch vor der Kamera, das heißt im fiktionalen Film, wo mit Schauspielenden gearbeitet wird, auch die reisen halt um die Welt und für die richtigen Motive ist das sehr viel Logistik. Und es gab 2006 eine Studie von Arnold Schwarzenegger von der University of California, der halt eben herausfinden wollte, wie schmutzig denn die Filmbranche ist in Los Angeles. Und da war sie leider auf dem zweiten Platz nach der Flugzeugindustrie oder nach der Reiseindustrie. Das war, glaube ich, schon so ein Startschuss, wo man irgendwie gemerkt hat, wir müssen, glaube ich, was ändern. Und ich glaube, nach wie vor so ein Hollywood-Film, da bist du halt schnell bei 500 Tonnen CO2. Also es ist halt nicht wenig. Bei einem Tatort spricht man immer so von 100 Tonnen CO2. Also all diese Gewerke, die halt miteinander arbeiten, die halt fahren, die ein Catering haben. Also man muss dazu auch sagen, also ich finde es immer so einen gewissen Luxus, dass man kriegt quasi drei Mahlzeiten. Wenn du jetzt an einem Spielfilmset bist, kommst halt hin, kriegst erstmal Frühstück, dann gibt es irgendwann Mittagessen und dann gibt es nochmal so einen Snack oder keine Ahnung. Also das ist einfach sehr viel. Und wir reden jetzt ja nicht mal über die Emissionen, die durch das Anschauen kommen. Ne? Und ich meine, gerade dieses ganze Social Media und Bildschirmzeiten und so weiter, das ist ja irgendwie so eine abstrakte Emission, die sehr wenig Gehör findet aktuell, obwohl die riesig ist. Also das ist hier gar nicht mit einberechnet, sondern nur die Green Production, dieses Thema. Also so wird es jetzt aktuell genannt. Da ist jetzt viel Bewegung drin und da versucht man jetzt eben durch einzelne Parameter, sei es den Generator auszutauschen, sei es auf andere Hotels zu gehen, sei es andere Fahrzeuge einzusetzen, sei es aber auch die komplette Logistik anders zu denken, sei es auch die Story anders zu denken. Gibt es einige Ansätze und man versucht es jetzt eben peu à peu zu etablieren, da grüner zu produzieren.
Und ich würde nochmal auf den, man versucht es jetzt zu etablieren, also ein bisschen nochmal hinauskommen wollen. Also wie nimmst du das denn wahr? Ist das irgendwie wirklich ein präsentes Thema? Ist es eher vielleicht sogar schon so ein leidiges Thema, dass man sagt, komm, bleib mir weg damit. Es geht doch darum, hier im Endergebnis was Tolles zu produzieren. Gibt es da irgendwie so Grassroot-Bewegungen? Wie kann ich mir das aktuell irgendwie vorstellen?
Genau, also es ist eben so, auch da nochmal vielleicht wie Film so ein bisschen funktioniert. Also eigentlich arbeiten alle mit Fördermitteln und das sind ja öffentliche Gelder, also genau, also auch im dokumentarischen Bereich, im fiktionalen Bereich, auch bei Fernsehen hast du dann halt Sendergelder. Aber das ist eigentlich immer so die Grundvoraussetzung, dass du halt schaust, wenn du jetzt wirklich selber einen Film produzieren willst, dass man kann sich auch schon das Drehbuch fördern lassen, aber wenn du jetzt an dem Punkt bist, du willst produzieren, dann holst du dir halt Gelder. Zum Beispiel in einem Bundesland, bleiben wir mal bei Moin, das ist jetzt die Filmförderung für Hamburg und die ist passenderweise eigentlich so die erste Filmförderung gewesen, die 2012, glaube ich, schon auf das Thema draufgegangen ist und da gab es in diesem grünen Filmpass also schon so erste Richtlinien, ey, haltet euch doch vielleicht an diese Dinge. Mittlerweile gibt es den Arbeitskreis Green Shooting, da sitzen Filmproduktionsfirmen drin, da sitzen auch Sender drin und seit neuestem sitzt da eben auch die Bundeskulturministerium-Vertreterin Claudia Roth drin und seitdem ist das ganze Thema natürlich sehr ins Rollen geraten und es gab dann ökologische Mindeststandards, hießen die damals noch, das war aber auch eigentlich ein Leitfaden. Und mittlerweile gibt es eben die ökologischen Standards, also nicht mehr Mindeststandards, die ökologischen Standards, die eben gesetzlich verankert sind. Das heißt, wenn ich Fördergeld beziehen möchte, muss ich mich an nachhaltige Standards halten. Das sind 22 an der Zahl aktuell und in allen möglichen Bereichen, von Catering bis Maske bis Energiegeneratoren, LED, whatever, können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Das ist jetzt schon, würde ich sagen, relativ wegweisend und auch Deutschland gerade jetzt damit sehr weit vorne dabei, dass wir eben wirklich etwas haben, wo sich jetzt alle dran halten. Also auch die Sender sind da drauf gegangen. Eigentlich diese ökologischen Standards sind jetzt echt so ein Papier, wo ich sagen würde, das kennt jeder so, was nicht heißt, dass es alle gut finden. aber ja, es ist schon etwas da und auch nicht, die sind auch nicht perfekt. Es gibt aktuell, glaube ich, 5 Joker. Das heißt, 17 von 22 musst du erfüllen und da würde ich sagen, es ist gerade schon relativ einfach, das zu tun. Gerade wenn du kleiner produzierst. Also jetzt im Doku-Bereich, wenn du mit 10 Leuten unterwegs bist, dann hast du ja nicht mal ein Catering, dann fallen schon mal 5 Standards weg. Mhm. Genau. Aber das ist schon mal ein ganz guter Leitfaden. Und wir sind jetzt gerade zum Beispiel mit dem Bundesverband auch im Gespräch mit anderen Ländern. Und bei da läuft es halt eben anders. Da machen die andere Systeme und gucken eben auch so ein bisschen, wie man das vielleicht vereinen kann.
Wenn du mal auf die Emissionen guckst, also wahrscheinlich guckt ihr jetzt ja relativ stark auf Treibhausgase, also aktuell CO2, oder? Ist das der Schwerpunkt?
Ja, schon. Also klar sind es auch immer Äquivalente, aber es ist hauptsächlich diese Einheit, ja.
Dann ist das natürlich halt sehr Fußabdruck sozusagen spezifisch. Handabdruck hatte ich ja eben gerade, das wäre ja eben sowas, wenn man halt auch über das Thema spricht. Was sind denn da aus deiner Sicht die großen Hebel? Also wo würdest du sagen, ja, also da müssen wir mal anfangen, weil da hängt die Frucht.
Ja, ich glaube auch hier ist immer, also genau, ich bin ja auch selber Nachhaltigkeitsberater, weil dieses Bild Green Consultant hat sich dann eben mit diesen ökologischen Standards gebildet eigentlich und auch dann dieser Berufsverband oder dieser Bundesverband, wo ich mit dem Vorstand bin und wo wir das eben auch ein bisschen auf politischer Ebene versuchen weiterzutreiben und gerade so jetzt in der Arbeit als Green Consultant ist es immer eigentlich wichtig, von ganz am Anfang mit dabei zu sein, was eigentlich schon heißt Drehbuch, weil genau das, wie du sagst, man kann natürlich im Drehbuch schon sehr viele Entscheidungen treffen, wie das Set nachher überhaupt aussieht. Hm. So, wenn ich natürlich sage, weiß nicht, die Protagonistin ist erst in Italien vom Kolosseum und dann fliegt sie nach Berlin und dann gibt es eine Szene, wo hier, sie fahren zusammen im Auto davor und dann essen sie abends, gehen ins Steak-Restaurant. Das kannst du ja alles schon im Drehbuch, das ist jetzt übertrieben, ne? Aber es sind schon sehr viele Dinge, die du aus dem Drehbuch lesen kannst, wo du denkst, das wird aufwendig. Und genau, natürlich kannst du auch dann, gibt es immer so den einen Weg, okay, schreiben wir es vielleicht einfach um. Du kannst natürlich auch sagen, okay, wir fahren nicht nach Rom oder wir fliegen nicht nach Rom, sondern machen es in einem Greenscreen-Studio oder einem Virtual Production Studio, das ist ja auch alles moderner geworden. Also es gibt alles so diese Wirkweisen, aber natürlich, wenn du jetzt wirklich in der Produktion drin bist, ist es auf jeden Fall Reisen und Energie. Das sind die zwei Riesenthemen, vielleicht auch Catering, aber vor allem dieses Generator-Ding, dass du wirklich, du hast quasi an der Basis einen Generator, dann nochmal am Set einen Generator, also ist meistens getrennt, ne, da wo das ganze Catering ist, und dann hast du nochmal da, wo das Set alles sich abspielt, und die laufen halt durch. Also das alle Lampen, alles hängt da dran. Und es gibt halt so erste Generatoren mit Solar zum Beispiel, aber das hängt dann so ein bisschen auf ab, ob jetzt zum Beispiel Oberbeleuchterinnen und Oberbeleuchter jetzt sagen, cool, probieren wir aus. Es ist oft eher so, ja, weiß ich nicht, funktioniert das, hält es Stand, was mache ich, wenn der leer ist? Also das ist natürlich auch sehr viel so abstrakte Ängste, und es gibt auch noch nicht so viel auf dem Markt, das heißt, die Verfügbarkeit ist auch ein Problem. Bei Reisen halt natürlich so ein bisschen das gleiche Thema, ne? Also jetzt 80 Leute mit dem Zug von Deutschland nach Rom, ist halt auch schwierig, weil das dann zahlst du da Reisetage und dann musst du das wieder gegenrechnen. Also es ist schwierig, aber deswegen meine ich, eigentlich musst du es wirklich sehr gesamtheitlich denken, von vorne bis hinten im Drehbuch schon sagen, ja, vielleicht muss die Person überhaupt in Rom sein, was spielt das jetzt für die Story, für einen Sinn. Und genau, und so ist es eigentlich in jedem Prozess der Produktion, hast du eben Möglichkeiten, darauf einzuwirken.
Ja, ich kann mir aber vorstellen, wenn man so drauf guckt, klar, also es geht natürlich auch mal um Kunstfreiheit, und es geht natürlich eben auch darum, halt irgendwie auch Sachen darzustellen und jetzt genau an dieser Stelle nicht alles halt dann eben immer nur durch die CFO-Brille zu sehen. Aber gleichzeitig wirst du natürlich auch andere Effekte haben, ne? Also wenn du natürlich jetzt diese eine Szene jetzt hier nicht drehst, werden natürlich die Kaufmänner positiv sein. Also da gibt's denn da sonst so Supporter? Also würdest du halt sagen, ist das halt dann irgendwie, ich sag mal, Regisseur oder versus Controller, oder wie läuft das so ab?
Also es ist tatsächlich so, also jetzt genau, ich merke immer so in der Arbeit so als Green Consultant, in erster Linie muss eigentlich Produktionsleitung, bestenfalls auch Regie, wenn die in diesem Thema drin sind und auch Bock darauf haben, dann sind es sehr gute Startvoraussetzungen, weil du musst das Thema von oben leben. Ich meine, das wird in eurer unternehmerischen Welt nicht anders sein. Wenn das nicht so ist, dann ist es sehr schwierig, weil ich denke halt immer so, wir sind alle erwachsen, ich will nicht in irgendeine Abteilung gehen und jetzt sagen, hier, mach mal bitte so. Also, sondern eher zuhören, ey, was habt ihr denn vielleicht für Ideen, was ist auch eure Herausforderung? Sagen wir auch jetzt Maske oder Kostüm, das ist ja ein ganz anderer Teil und auch viel, viel weniger Emissionen. Und denen jetzt zu sagen, ey, hier, ihr müsst jetzt hier groß reduzieren, sondern da geht es dann eher darum, was habt ihr für Möglichkeiten? Da geht es vielleicht auch um plastikfreie Kosmetik, ne? Also vielleicht ganz andere Themen. Und im Creative Team genauso, da muss man immer gucken, macht man vielleicht eine Umfrage erstmal mit allen. Ist es für euch okay, wenn wir einen fleischfreien Tag machen? Sind es vielleicht auch 2 Tage okay? Also man pirscht sich eigentlich in jeder Abteilung so ein bisschen ran. Und klar, am Ende ist natürlich jetzt Produzentin, Produzent, also wo das Geld vielleicht so ein bisschen zusammenfließt, da ist natürlich der größte Hebel so. Und es gibt jetzt dieses Thema grüne Mehrkosten, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn du natürlich so einen Dieselgenerator 1:1 nur austauschst mit einem, der so die gleiche Leistung wiedergeben soll, ist es meistens eher teurer. So, und das ist natürlich auch jetzt mit dem E-Auto, sagen wir mal, wenn du genau das Diesel gegen den E-Auto tauscht, ist es vielleicht erstmal teurer in der Miete. Ich weiß nicht, müsste man halt schauen, vielleicht mittlerweile auch nicht mehr. Aber das sind natürlich so Themen, wenn du es immer nur 1:1 gegeneinander hältst, das ist halt schwierig. Das heißt, du musst schon eher in die Prozesse und eher da rein, um dann wirklich auch zu sagen, ja, ich kann auch was einsparen. Nämlich, wenn ich weniger Energie verbrauche, wenn ich vielleicht die Kostüme aus dem Fundus nehme oder weniger neu kaufe, wenn das Catering auch andere Sachen anbietet oder mehr darauf achtet, dass nichts weggeschmissen wird und so weiter. Also man hat schon die Möglichkeit, durch, ich sag mal jetzt, ökologische Maßnahmen auch die Kosten zu reduzieren. Das ist auf jeden Fall da, aber nicht jetzt einfach nur im Vergleich, sondern zusammen und von Anfang an drauf schauen.
Jetzt kommst du ja praktisch direkt von einer großen Veranstaltung, wie du ja erzählt hast. Hast schon erzählt, AI ist gerade irgendwie ein spannendes Thema. Ist ja auch aus dem ökologischen Blickwinkel interessant. Ich kann mir aber vorstellen, dass da vielleicht auch Richtung wirklich Jobängste hinterhängen. Also ich lese immer wieder mit Drehbuch, wer schreibt eigentlich in Zukunft das Drehbuch? Und je virtueller die Charaktere werden, brauche ich noch SchauspielerInnen sozusagen in Zukunft. War das auch wirklich das Hauptthema? Hat Nachhaltigkeit da eine Rolle gespielt? Also wenn du mal uns ein bisschen Mäuschen spielen lässt, was da so beim Sektchen, wie ich mir das vorstelle, vor dem Kaviar-Buffet so besprochen wird.
Das ist eine schöne Vorstellung von Filmveranstaltungen. Also ich muss tatsächlich sagen, das Thema war vor allem jetzt, als diese ökologischen Standards auch kamen, also vor allem jetzt auch, ich sag mal, 22, 23, das waren so die großen Nachhaltigkeitsjahre, würde ich jetzt mal so bezeichnen, zumindest auch von meiner Wahrnehmung. Aktuell würde ich sagen, ist das Thema nicht ganz oben auf der Agenda. Ich glaube, es wurde durch KI auch so ein bisschen abgelöst und natürlich auch durch eine gewisse, vielleicht auch Sorge und vielleicht auch Müdigkeit und natürlich auch die Inflation, die wir hatten, die hat die Filmbranche wirklich extrem getroffen, also auch als Filmproduktionsstandort Deutschland. Mit diesem Fördersystem, was wir haben, sind wir aktuell immer noch nicht besonders konkurrenzfähig im Vergleich jetzt zu anderen Ländern. Also viele produzieren im Ausland, vor allem so im Osten, wo das dann vielleicht ein Drittel kostet. Und das ist ein Riesenproblem gewesen, wo man dann nicht noch plötzlich sagen konnte, jetzt reduziert die alle noch. Also das ist gerade ein ganz anderes Momentum, muss man ehrlicherweise sagen. Das Gute ist, dass diese Standards vorher verabschiedet wurden und auch sehr drin sind, würde ich sagen. Also eigentlich, ich würde mal sagen, wenn du jetzt, weiß nicht, eine Postproduktionsbude hast, das ohne Ökostrom zu machen, macht eigentlich keinen Sinn. Also weil das ist ein Kriterium und eigentlich kann man diese Produktionsbude da nicht buchen. Also klar kann man machen, dann kann er seinen Joker da draufsetzen, aber das ist so ein einfaches Ding, das umzustellen. Deswegen sehe ich es auch immer so ein bisschen als Bewegung und ich glaube, dass der Start ist jetzt richtig gut und wenn wir vielleicht auch dahin kommen, dass die Standards leicht angepasst werden. Also du hast jetzt immer wieder so die Möglichkeit, so kleine Dinge zu verändern. Vielleicht haben wir irgendwann 3 Joker, vielleicht haben wir irgendwann nur noch einen, vielleicht haben wir irgendwann auch ein CO2-Budget, dass man sagt, der Tatort darf nur 100 Tonnen verbrauchen. Und wenn man schon, also wir müssen zum Beispiel eine Sollbilanz machen, also vorher schon sagen, wie viel wird es emittieren. Und wenn der jetzt halt bei 250 Tonnen plötzlich ist für den Tatort, dass sich dann vielleicht mal jemand fragt, warum ist das so und was habt ihr denn vor? Und nee, geht nicht. Ja. Also das ist jetzt wirklich eine reine Fantasiegeschichte, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt nicht nur im Film, sondern allgemein mit CO2-Budgets da vielleicht mehr gearbeitet wird. Genau, das heißt, das Thema ist, finde ich, gerade wie so ein bisschen an den Rand gerückt, aber vielleicht auch deswegen, weil es einfach schon sehr gelebt wird oder mehr gelebt wird als eben vorher. Und das ist ja vielleicht auch ganz gut. Mhm. Und KI ist, glaube ich, dann ein eigenes Thema. Aber KI kann schon da auch ein bisschen helfen, weil es gibt ja zum Beispiel viel so im Bereich Produktionsmanagement, wo man dann dieses ganze CO2-Gerechne so ein bisschen vereinfacht. Das heißt, kannst sogar dein Skript hochladen, deine ganzen Produktionsdaten und wenn jetzt zum Beispiel sagt, die Leute hier reisen so an, wird das automatisch gerechnet in CO2. Das heißt, Produktionsmanagement und CO2-Kalkulation in einem. Und das vereinfacht natürlich auch die Arbeit, weil es ist halt ein bisschen blöd, gerade jetzt als Consultant will ich auch beraten und will nicht nur der Taschenrechner sein und die ganze Zeit nur Daten bekommen und hier und nochmal, könnt ihr nochmal sagen, ist er dann im Taxi gefahren oder, also wenn ich dann nur rechne, das ist ja, also finde ich, ist jetzt nicht das Schöne daran. Andere finden das aber vielleicht schön. Genau, aber deswegen denke ich, wenn das vielleicht so ein bisschen einfacher wird, diese ganze Kalkulation, man sich wirklich mehr wieder auf Beratung und Unterstützung und auch Ideen fokussieren kann, ist das, glaube ich, ein Gewinn.
Ja, jetzt sind wir ja stark auf der Fußabdruckseite gewesen. Ich hatte ja von Anfang an, hing das bei mir wieder raus, dass ich halt ja so auf diese Handabdruck-Ecke total stehe, weil ich glaube, dass da halt ja noch einfach ein Riesenhebel ist. Und wenn ich da so an den Film denke, ich hatte ja vorhin zwei Sachen zitiert, ist ja wahrscheinlich ein ähnliches Thema. Da würde mich auch mal dein Blick interessieren, ne? Also, wie kann man das halt irgendwie nutzen? Wird das noch genutzt? Ist das vielleicht auch schon so ein bisschen, sage ich mal, jetzt drüber, weil die Leute auch dort müde sind? Wie ist denn da dein Blick?
Also meinst du jetzt auf der genau erzählenden Ebene eigentlich, ne? Genau, also das ist tatsächlich auch so eins meiner Lieblingsthemen, weil ich halt tatsächlich finde, dass im Vergleich zu Green Production auf dieser Ebene davor, also Green Storytelling, sage ich jetzt mal dieses Wort, viel mehr Impact da ist, weil ist natürlich viel bedeutender, wenn du Leute tatsächlich schaffst, umzustimmen, zu inspirieren oder ja zum Umdenken zu bewegen, als jetzt nur die Produktion zu betrachten. Und da sind wir noch mehr am Anfang als jetzt bei Green Production. Aber ich glaube, das ist natürlich auch was für die Unternehmenswelt. Also ich ich finde es immer total wichtig, dass man versteht, dass man als Person, aber vor allem als Unternehmen immer ein Storytelling hat oder immer eine Geschichte spielt, ne? Und dass man sich auch fragt, was bin ich als Unternehmen, was ist meine Geschichte und wie kommuniziere ich die einmal intern, aber auch extern. Also wie die Mitarbeitenden sind quasi die Protagonisten, so ein bisschen in dem Fall, so wer spielt welche Rolle, und das ist im Film dann ja genauso. Und klar hat man das im Film vielleicht ein bisschen mehr in der Hand, aber ich finde diesen Blickwinkel sehr spannend, und es gibt tatsächlich jetzt auch von der Moin, die ist da glaube ich mit drin, eben eine Green Storytelling Checkliste, dass man tatsächlich, könnte man jetzt neben das Drehbuch halten und dann so ein bisschen schauen, was habe ich denn eingebaut? So, und das gibt es einmal pragmatisch. Pragmatisch heißt, das sind quasi Sachen, die direkt quasi auf die Drehumstände eingehen. Ne? Also was ich gerade so ein bisschen gesagt habe, die Person reist um die Welt, so, wenn das schon das Thema ist, dann ist es schwierig. Dann gibt es eben so explizit, dass ich sage, das Drehbuch greift thematisch genau dieses Thema auf, Klimawandel, Biodiversität, Natur, you name it.
So im Sinne von Burner geht jetzt vegetarisch essen und diskutiert ja, das dann halt mit.
Es könnte auch The Day After Tomorrow sein, ja. Ne? Also es kann auch ein Katastrophenfilm sein oder sowas wie Extrapolations, ist jetzt eine Apple TV-Serie, wo das Thema natürlich sehr präsent ist. Genau, also du kannst es natürlich sehr explizit reinnehmen, und dann gibt es eben noch die implizite Ebene, die ich glaube, die ist eigentlich mit am spannendsten, eben zu sagen, wie verhalten sich die Charaktere, worüber reden die, was essen die, wie fahren die und so weiter. Also wirklich auf dieser Ebene, man benennt es gar nicht. Also zum Beispiel Sex Education, die haben zum Beispiel, dass eigentlich alle immer mit dem Fahrrad zur Schule fahren und immer durch irgendwelche Wälder, wo gar keine Autos fahren. Und das hat ja gar nichts mit der Geschichte zu tun. Aber ja, es ist einfach ein Setting und es wird auch nicht darüber geredet. Und das ist halt super, ne? Dass man das nicht groß an die Glocke hängt, weil wenn das jetzt schon Green Sex Education heißen würde, dann guckt keiner. Also das ist so das Ding, das wir, glaube ich, sehr schaffen müssen, das Thema einfach spielerisch einzubinden, lustig einzubinden, cool einzubinden, wie auch immer. Und dann hat es halt einen riesen Hebel, ne, wenn man das einfach so als Gegebenheit hinstellt.
Mhm. Ich mache mittlerweile echt so einen kleinen Sport immer draus. Ich finde gerade bei US-amerikanischen Serien und Filmen, was mich wirklich immer so triggert, egal wo die sitzen, egal was sie machen, oft immer dieser Pappbecher in der Hand in den Szenen. Und ich denke mir oft so, es wäre so einfach, denen eine Tasse oder so ein reusable Cup in die Hand zu drücken in dem Moment. Und irgendwie so eine geile implizite Botschaft dahinter. Also ich glaube, wenn wir da hinkommen, das könnte so viel irgendwie bewegen. Und ich weiß, es geht jetzt nicht um den einzelnen Pappbecher so, aber da denke ich immer so, mein Gott, Leute, das wäre so einfach.
Ja, und das ist irgendwie so eine natürliche Idee, dass das irgendwie so sein muss. Ne? Ja. Also dass auch wie wir mit Autos hinfahren, und es gibt immer einen Dialog im Auto, wo dann vorne gesessen wird. Das muss anscheinend immer sein. Das ist natürlich auch sehr eingespielt. Das sind irgendwie so Sachen, die funktionieren dann. Das könnte man sehr einfach anders machen. So, ja. Und da muss man einfach nur auch mal ein bisschen Zeit reinstecken, dass man vielleicht sagt, ey, lass doch jetzt vielleicht noch einmal mit dem Nachhaltigkeitsblick über dieses Drehbuch gehen. Das gar nicht heißt, alles rauszustreichen, sondern einfach mal, ne, wie jetzt bei Sex Education, hat ja auch einen schönen Vibe. Also es hat vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit, und das ist, glaube ich, schon machbar. Und da sind wir noch lange nicht, haben wir noch lange nicht alle Ideen ausgeschöpft. Also ich glaube, was man da so spielerisch einbinden könnte, finde ich cool, wenn das viel mehr gemacht wird.
Ja. Jetzt sind wir ja auch viel im Unternehmenskontext unterwegs, und Unternehmen veröffentlichen ja auch immer wieder ihre Berichte oder machen Statements. Da sind wir eigentlich auch beim Storytelling so ein bisschen. Voll. Hast du da irgendwie nochmal aus deiner Brille auch einen Tipp oder sagst, was dir wichtig ist oder was du glaubst, wie da Unternehmen auch irgendwie da nochmal besser mitarbeiten könnten?
Ja, ich würde es tatsächlich mehr oder weniger 1:1 übertragen, weil ich glaube, da kann die Filmwelt schon ein ganz gutes Vorbild sein oder zumindest sehr viel Inspiration geben. Also ich glaube, gerade dieses Spielerische, was ich gerade meinte, also nicht so ganz so eng nur mit diesem, sagen wir jetzt, diesem ESG oder CSR-Blick oder wie auch immer, da irgendwelche Checklisten zu machen und irgendwelche Zahlen hinzuschreiben. Also keiner liest sich dann am Ende des 80-Seiten PDF durch, außer die Leute, die eh im Thema sind. Mhm. Und ich glaube, das ist auch hier wichtig, eher zu gucken, wie kriege ich vielleicht Leute motiviert, umgedreht, die eben noch gar nicht so in dieser Bubble sind. Und das ist ja sehr groß. Es gibt ja dieses Buch von Johanna Gollenhofer, wo sie sagt, dass eigentlich so 60% Potenzial von Leuten, die man quasi noch auf die Seite, auf die richtige, nachhaltige Seite bringen kann, dass eigentlich so 20% irgendwie, hat sie, glaube ich, als Ökomuffel bezeichnet, also keine grüne Einstellung und auch kein grünes Verhalten, und dann eben 20% Öko-Fans, also grüne Einstellung, grünes Verhalten, und dann eben 60% schon eigentlich eine grüne Einstellung, aber eben noch vielleicht kein grünes Verhalten, also ein bisschen in allen Lebensbereichen Flexitarier, so hatte sie es, glaube ich, genannt, fand ich eigentlich ganz schön. Und ich glaube, das so ein bisschen zu verstehen und da so ein bisschen reinzugehen und dann eben, vor allem, ich finde so dieses also motiviert im Sinne von aus der vielleicht Geschäftsführung heraus motiviert zu sein, aber motivierend auch nach außen zu sein im Sinne von, ey, alle haben doch hier bestimmt Ideen dazu, wie würdet ihr sehen? Also ich fand dieses Beispiel von Fritz Kohler ganz cool, dass die das ja wirklich auch demokratisch, dieser demokratische Nachhaltigkeitsbericht, das ist mir sehr hängen geblieben und das fand ich so ein gutes Beispiel. Oder auch dieses Apple-Beispiel, den Nachhaltigkeitsbericht zu verfilmen. Mhm. Darauf hätte ich zum Beispiel viel mehr Lust, sowas zu machen. Das finde ich richtig cool. Ja, weil ich einfach so denke, also das ist ein, was ist das, ein 5-Minüter, keine Ahnung. Und da ist auch eine gewisse Ehrlichkeit drin. Klar, auch nicht perfekt, aber irgendwie so ein, weiß nicht, man folgt dem einfach sehr gut. Und es sind die Facts, die man irgendwie braucht, auch als Person, die gar nichts mit zu tun hat. Ich bin mir sehr sicher, dass es viele Leute gesehen haben, die nie einen Nachhaltigkeitsbericht lesen würden. Und das ist halt, finde ich cool, wenn man so ein bisschen mehr denkt, spielerisch motiviert, einfach Lust auf das Thema haben, vielleicht mal was anders machen. Und ja, das wär so mein Mitgeben dafür.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich bin gerade nochmal, spring gerade nochmal einen zurück. Wenn du jetzt aus deiner Beratungsrolle halt irgendwie herausschaust und da halt irgendwie guckst, okay, wie kann man das jetzt am Set besser machen? Wie kann man die 22 Kriterien oder 22 minus 5 Joker ist bei mir jetzt hängen geblieben. Im Fußball ist es übrigens ähnlich ja, mit den DFB-Kriterien. Hm. Wie kann ich das halt irgendwie umsetzen oder wie kann ich dort auch begleiten? Und du ja eben nochmal das Drehbuch ansprachst, ne? Also sozusagen halt dann irgendwie tatsächlich dieses Green Storytelling. Ist das auch ein Thema, wo du auch angefragt wirst, wo du auch unterstützt? Oder wie ist da deine Rolle?
Genau, also tatsächlich würde ich sagen, eher so auf der lehrenden Seite vielleicht. Also ich habe jetzt mit einem guten Kollegen David Kettner einen Workshop auch halten dürfen, wo es nur um Green Storytelling in der Werbung ging. Und ich finde tatsächlich, dass so in der Werbung eigentlich noch ein bisschen größerer Hebel tatsächlich ist, weil ein Kinofilm oder auch eine Doku, für die entscheidest du dich, dir zu schauen. Da gibt es vielleicht sogar 10 Euro aus, vielleicht noch ein bisschen Popcorn, je nachdem. Und vor dem Film läuft eine Werbung und vor der Tagesschau läuft eine Werbung. Und ich gehe durch Hamburg und sehe ganz viel Werbung an der Bushaltestelle oder sogar im Bus oder in der U-Bahn. Und das ist halt so ein unfreiwilliges Gucken, sage ich jetzt mal. Oder zumindest habe ich mich nicht dafür entschieden und sehe aber in kurzer Zeit Information oder halt eine Werbung. Und ich finde, da ist halt noch viel mehr, ja, die Möglichkeit mit coolen Werbespots, die vielleicht einfach ein bisschen zum Umdenken anregen. Klar ist da auch ein bestimmter Konflikt, weil es geht immer um einen Produktverkauf. Das heißt, eigentlich muss immer das Produkt in erster Linie nachhaltig sein. Wenn es nicht nachhaltig ist, dann bringt es auch nicht jetzt, den Spot zu machen, wo man dann irgendwie sagt, kauft weniger. Aber genau, da hatten wir in dem Workshop zum Beispiel wirklich sehr, sehr viele coole Beispiele von Werbespots, die einfach mal das ein bisschen anders aufgreifen. Oft auch humorvoll. Ich glaube, das finde ich ist immer noch ein Mittel, was da einfach zu wenig reingeht. Also gerade so im Bereich Nachhaltigkeit ist es sehr oft so fachlich und akademisch und trocken und dann wird sich sogar in der Bubble, also vielleicht sogar bei diesen 20% Öko-Fans, wird sich dann noch gestritten und ja, ich mache aber noch das hier irgendwie und jetzt nimmst du aber doch einen Strohhalm. Also das ist so, ist es halt schwierig. Ich glaube, das ist in diesem Bereich halt super spannend, dass man wirklich nochmal ein bisschen schaut. Also es ist jetzt, ich hatte es jetzt noch nicht, aber so, dass man wirklich als Green Consultant mit in den Writers Room kommt, das wäre natürlich das Best Case. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dann oft, wenn jetzt, weiß nicht, Regie oder auch Drehbuchautoren, wenn die vielleicht schon in dem Thema drin sind, dann versuchen die das natürlich mit einfließen zu lassen. Genau, aber es ist jetzt noch nicht so ein Markt, so, ne, dass man sagt, ey cool, hier gibt's die Green Storytelling Experten, die lassen wir mal draufschauen, sondern ja, kommt aber vielleicht oder kommt hoffentlich mehr und mehr, dass es zumindest in die Köpfe reingeht und dass man vielleicht dann so kleine Workshops macht in Unternehmen oder in den Marketingabteilungen. Ich denke, in so eine Richtung geht es dann schon. Oder dass genau die sich einfach damit beschäftigen wollen, um auch mal zu schauen, wie kriegen wir es verbunden. Ja. Und ja, es gibt ja auch jetzt so der erste, glaube ich, so Schnittstellen, ne, so CSA oder Sustainability Communication, dass das so einzelne wirklich Positionen in Unternehmen sind, das finde ich richtig cool.
Ich denke, auf dieser Drehbuchecke kann ich mir auch vorstellen, dass der Aufwand ja auch überschaubar ist. Ne? Also man muss ja halt einfach eben nur mit diesem Blick drauf gehen und wahrscheinlich ist es ja dann sogar, bleiben ja ein paar Sachen dann auch hängen. Ne? Also es geht ja eigentlich um den Sparring dazu. Ne? Es geht ja eigentlich eben darum, halt sich das Thema dann nochmal anzugucken und wahrscheinlich mit der Unternehmenskommunikation ist es ja ähnlich, wenn man da halt dann einfach mal das Thema halt mal ein bisschen challenged, wird ja hinterher auch weitergedacht. Also dann ist ja dann immer mal so, dass es mal den Anschub geben muss.
Obwohl natürlich schon im Drehbuch, also ich sag mal, Nachhaltigkeit und Coolness zusammen, das scheint die Wunderformel zu sein. Also es scheint nicht zu gehen. Also es geht schon, aber anscheinend extrem schwierig. Und deswegen würde ich schon sagen, auch so im Drehbuch, es wird sich sehr schwer getan. Also es geht ja dann auch viel so wirklich erstmal um diese Welt zu bauen. Ne? Also wirklich, in welcher Welt spielt jetzt dieser Film? Und diese Welt kann ja beliebig sein. Du kannst ja alle möchten, also du kannst halt sagen, das ist jetzt eine Welt, da sind alle nur nachts unterwegs, es gibt keine Autos, spielt halt 2070, keine Ahnung. wir essen nur Sachen aus dem Labor, wie auch immer. Du kannst ja alle möglichen Parameter, hast du als Autorin in der Hand. Und das zu nutzen ist, glaube ich, wichtig. Und genau, wo du gerade Joko gesagt hast, ist ja immer mein Lieblingsbeispiel, dass er mit seiner Dokumentation auf Amazon Prime, hatte Luisa Neubauer mal gesagt, den größten Zuwachs an klimaunbeteiligten Menschen für Fridays for Future erwirkt hat mit dieser Doku. Und das ist halt natürlich ganz cool, dass man eben sieht, Joko ist erstmal eine coole Person, ein Entertainer, eine Person, der man gerne folgt, Person, die aber auch weltweit unterwegs ist und sehr viel Reise und so weiter hat, also genau vielleicht auch so ein bisschen da drin steckt, ne? Und das ist, finde ich, dann ein ganz gutes Beispiel, dass man irgendwie sieht, okay, ich glaube, so Comedy oder Entertainment muss man zusammendenken mit diesem Thema, um eben wieder diese Ehrlichkeit zu haben, also auch sich vielleicht ein bisschen hinterfragen und aber auch ja nicht ganz so ernst daran zu gehen, sondern wirklich zu schauen, okay, was ist denn der Status quo und was können wir anders machen und wie kriegen wir das mit der Welt, in der wir leben, in dieser konsumorientierten Welt auch zusammen.
Ja. Und das, aber was du eben ansprichst, ist ja, hat ja auch eine tierische Kraft, ne? Also wenn man sich so über Utopien unterhält, die ja eine wirkliche Gestaltungskraft haben. Also wenn du dich in einen schönen Zustand versetzt und dann halt irgendwie auch schaust, okay, wie sieht das denn da aus? Wie fühlt sich das denn an? Da hat man ja eben als Film riesige Möglichkeiten. Wenn man halt mal so Filme anschaut wie Tomorrow oder so, wo die einfach auf die Reise gehen und sich die Sachen dann irgendwie anschauen und Beispiele sammeln und dann sitzt man da ja und hat so richtig das Gefühl von, das Leben ist schön. Ja? Und insofern finde ich das eigentlich auch schade, weil das ja eben auch etwas ist, was ja eben einen auch als Zuschauer oder Zuschauerin in einen Zustand versetzt. Und insofern finde ich das eigentlich toll, wenn das halt auch mehr ist. Also ja. Klar, man hat natürlich eben viel dystopische, gerade im Film sozusagen Untergangs, die Viren, die Kriege, die Bombe, der Meteorit schlagen ein, aus dieser Action-Ecke kommt, aber das andere Thema würde ich mir auch mehr wünschen.
Ja, es wird genau, also das ist auch viel, dass man eben sagt, dass wir Geschichten des Gelingens erzählen müssen. Wir waren zum Beispiel bei diesem Workshop jetzt in der Werbung, haben wir viel darüber auch gesprochen und da war dann schon auch so ein bisschen, also Utopie ja, aber es darf auch nicht so utopisch sein, dass es nicht mehr greifbar wird. Ne? Also dass man, also diese, weiß nicht, wenn man dann irgendwie nur noch fliegende Taxis zeigt und so weiter, wird es wahrscheinlich irgendwann geben, aber es ist schon noch nicht so, dass es jetzt, weiß nicht, eine Handlung in einem hervorruft und man denkt, ja, morgen ist das so. Und wenn das zu weit weg ist, dann ist es auch wieder schwierig. Also ich mag das zwar auch, ich liebe diese Bilder, wo irgendwie die Städte so komplett grün sind und da Flüsse durchgehen und vielleicht gibt es einen kleinen Strand und keine Ahnung. Da gibt es ja viele, viele tolle, so utopische Bilder. Genau, aber ich glaube, es muss so ein bisschen auch nahbar sein und so realitätsnah und greifbar, so im Sinne von, ah cool, ja, da geht's hin, verstehe ich.
Ja, manche, ich glaube, wir können noch stundenlang weiter schnacken, um ehrlich zu sein. Am Ende geben wir dem Gast immer noch die Gelegenheit, einen Appell loszuwerden. Das heißt, wenn wir dich jetzt irgendwas nicht gefragt haben, was du gerne beantworten würdest oder du noch mal was unterstreichen willst, ist jetzt nochmal deine Gelegenheit.
Ja, also ich finde wirklich so in diesem Thema sind für mich immer eigentlich so die drei Sachen. Einmal so wirklich out of the bubble denken. Also ich finde, das ist sehr viel, ja, dass man irgendwie versucht, die Leute zu überzeugen, die es schon machen, so. Und die braucht man nicht mehr zu überzeugen. Die muss man eher so an der Stange halten oder denen vielleicht auch eine Rolle geben, so in dem Ganzen. Und also eine gewisse Selbstwirksamkeit. Und aber dass man wirklich versucht, ich weiß, es ist politisch gerade, glaube ich, schwierig, aber ich glaube, umso mehr brauchen wir es heute, auf Leute zuzugehen oder ins Gespräch zu gehen, auch in eine Diskussion zu gehen. Es gibt nicht nur das eine richtig, man muss immer gucken, wie kriege ich alle Leute mitgeholt. Und das ist echt so mein Herzensthema, dass ich einfach denke, ja, das liegt auch an Sprache und auch an vielen anderen Dingen, an vielleicht auch Körperhaltung, an vielen Sachen, so wie schaffe ich es, ne, auf Leute zuzugehen, die noch gar nicht da sind, wo wir jetzt hier sind. Und genau, und das auch auf Augenhöhe. Also nicht so, okay, wir sind hier die Vorreiter, wir machen alles gut, sondern einfach aufeinander zugehen. Und dann eben auf jeden Fall auch dieses Simple. Also ich finde, Nachhaltigkeit braucht viel Zugang und Simplifizierung und vielleicht auch im Kleinen Dinge zu ändern. Also oft ist es auch, also auch für mich bin ich schon echt im Thema drin und manchmal lese ich so Nachhaltigkeitsartikel, die so kompliziert geschrieben sind. Ich denke, ist es euer Ernst? Also es ist so schwer zu greifen. Ja, finde ich manchmal schicke. Und das Letzte ist für mich immer so Gamification, was ich eben meinte, Spaß, Freude, das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Was bringt es, mürrisch vorm PC zu sitzen und irgendeinen Bericht da runterzuschreiben, wo man eben denkt, warum mache ich das? Sondern, dass man einfach einen Weg findet, Spaß daran zu haben, auch an diesem Thema, wie ich anfangs sagte, so in die Natur zu gehen, ist immer was Schönes und das sich zu behalten, ist, glaube ich, cool. Und dahin zu kommen sollte aber Spaß machen, finde ich.
Absolut. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Schön, dass du hier bei uns vor Ort bist. Wir machen jetzt noch eine kleine Office-Tour, glaube ich.
Freue mich.
Ja, danke für die nette Folge.
Danke euch.